Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Heute ist ja der 30. Todestag von Freddie Mercury. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, das ist einer der bekanntesten Rocksänger der 70er und 80er Jahre. 45 Jahre ist er alt geworden, am 24. November 1991 an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben. Vor allem ist er natürlich mit seiner Band Queen bekannt geworden und die Tonart ist heute deshalb eine Freddie Mercury-Sendung. Wir wollen aber nicht das Altbekannte wiederkäuen, sondern blicken auf weniger gut beleuchtete Kapitel seines Lebens. Komplett neu für mich war Mercury und seine Verbindung zu München. Und darüber hat der Musikjournalist und Autor Nicola Bardola ein Buch geschrieben. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Böttcher, hallo.
Mercury in München, seine besten Jahre, heißt Ihr Buch. Wann waren denn genau diese Münchner Jahre von Freddie Mercury?
Ich grenze sie ein auf 1979 bis 1985, Anfang 1986. Das war die Zeit, in der Freddie Mercury die meiste Zeit in München gelebt hat. Er hatte mehrere Wohnungen, er war in verschiedenen Hotels, er wohnte bei Barbara Valentin und bei seinem geliebten Winnie Kirchberger. Also das war sein Lebensmittelpunkt. Und in London wurde seine Villa in Garden Lodge renoviert, in New York hatte er noch eine Wohnung, aber da war er praktisch nie. München hat ihm sehr gut gefallen. Kennengelernt hat er München schon 1974 bei seinem ersten Konzert.
Und wie hat er dann, ja, oder wie ist er dann nach München gekommen? Hat ihn das so begeistert und dann ist er da geblieben? Und vor allem, was wollte er dann da?
Also 1974 beim ersten Konzert hatten sie schon 2 Tage Zeit und sie waren beispielsweise im Schwabilon, das war eine Diskothek an der Leopoldstraße und da hat Freddie schon gemerkt, München bietet sehr viel und einerseits musikalisch, Giorgio Moroder mit seinen Musicland Studios, die vor 49 Jahren schon gegründet wurden und der Disco-Sound, der hier entstanden ist und andererseits das schwule München, vor allem konzentriert im Glocken Bachviertel, in dem es an die 40 schwule Bars, Kneipen, Diskotheken gab, auf engstem Raum. Das hat ihm natürlich sehr gut gefallen, zumal er in München nicht von der Yellow Press verfolgt wurde und auch nicht so bekannt und berühmt war wie in London.
Das heißt, das war schon auch mit der überzeugendste Grund für ihn, dass er dort seine Homosexualität ausleben konnte, ohne dass das die breite Öffentlichkeit mitbekommen würde?
Das war sicher ein wichtiges Element, aber ich schätze den Faktor Musik, Musiktechnik mindestens genauso hoch ein, nämlich 1979 nehmen sie eher durch Zufall in Giorgio Moroders Musicland Studios ihren ersten Song auf, Crazy Little Thing Called Love, und das ist eine vollkommen neue Aufnahmetechnik für Queen auf höchstem technischen Stand. Und die Single wird auf Anhieb Nummer 1 in den USA. Das heißt, es ist die erste Nummer 1 Single für Queen in den USA. Und das war ein fantastisches Omen. Und seither haben sie mehrere Alben in München aufgenommen. Und Freddie hat sein einziges Soloalbum Mr. Bad Guy auch in München aufgenommen. Also das sind diese zwei wichtigen Faktoren. Und dann natürlich die vielen freundschaftlichen Beziehungen und auch Liebesbeziehungen, die an der Isar hier entstanden sind.
Ihr Buch heißt ja Mercury in München, seine besten Jahre. Warum die besten Jahre? Bohemian Rhapsody und We Will Rock You, We Are the Champions. Das sind ja alles Songs, die wir heute vor allem mit Queen verbinden, die schon vorher aufgenommen worden sind. Worauf bezieht sich dann dieses beste Jahre bei Ihnen?
Ja, da haben Sie völlig recht. Der internationale Durchbruch war Bohemian Rhapsody. Aber wie gesagt, Sie hatten die größten Rekorde, auch was Tourneepublikum betrifft, während dieser Münchner Jahre. Und in den USA waren Sie nie so groß wie während dieser Phase zwischen 1979 und 1985. The Game, das Album, war das einzige Queen-Album, auch wiederum das Nummer 1 in den USA war. Also von den Verkaufszahlen her war die Münchner Zeit enorm wichtig. Und andererseits bezeichne ich sie als Freddys beste Jahre, weil Ende 1985, Anfang 1986 kam die erste AIDS-Diagnose, AIDS-positiv. Das heißt, die unbeschwerte Zeit ist mit einer Positivdiagnose natürlich vorbei. Und es blieben ihm danach nur noch etwa 5 Jahre. Und über diesen 5 Jahren lag natürlich dieser Schatten und die Sorge wegen der Krankheit und natürlich dann auch die Beeinträchtigungen und die Medikamente und das Schwächerwerden. Und das war in den Münchner Jahren alles noch nicht. Daher glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, es waren zumindest sehr, sehr gute Jahre, in denen er auch die tollsten Partys gefeiert hat. Allen voran im Miss Henderson, die Party Black and White in Drag, die es ja auch zu bewundern gibt als Video von Living on My Own, einem Solo-Song von Freddie Mercury, der anlässlich dieser Party teilweise aufgenommen wurde. Das gilt ja als eine der wildesten Rockpartys schlechthin. Auch alles in München passiert.
Was mir so aufgefallen ist, als ich Ihr Buch gelesen habe, ich bin Berliner und hier in Berlin, da wird einem ständig erzählt, dass David Bowie und Iggy Pop hier mal gelebt haben. Aber von Freddie Mercury und seiner besonderen Beziehung zu München habe ich noch nie irgendwo gehört, außer jetzt in Ihrem Buch. Ist München da gar nicht stolz drauf?
Langsam wird München stolzer auf den berühmtesten Rockstar, der hier heimisch war, nämlich Freddie Mercury. Es gibt ein historisches Pissoir, das ist inzwischen abgesperrt, also nicht mehr in Gebrauch. Aber da ist ein Graffito, ein sehr schönes, großes Graffito von Freddie. Er ist in guter Gesellschaft. Daneben ist Albert Einstein und auch noch Rainer Werner Fassbinder, weil alle drei am Holzplatz gelebt haben. Dann gibt es seit wenigen Monaten eine Freddie Mercury Straße, die ist allerdings etwas abseits. Und unsere Idee ist eigentlich auch noch, dass wir vielleicht eben mal etwas Größeres uns für München überlegen. Sie kennen sicher die Statue in Montreux, die es schon lange gibt. Das ist ein Tourismusfaktor erster Güte für Montreux. Eigentlich könnte München auch an der Isar eine solche Statue aufstellen. Also dahin gibt es schon Überlegungen.
Würden Sie sagen, dass Freddie Mercury in München vielleicht auch musikalische Spuren hinterlassen hat? Haben die 5, 6 Jahre, die er da verbracht hat, sich vielleicht irgendwie ausgewirkt auf die Münchner Musikszene?
Ja, ganz bestimmt. Er bedankt sich ja auf seinem einzigen Soloalbum. Also er hat ja dann noch eins aufgenommen ohne Queen mit Montserrat Caballé, dieses Opernalbum Barcelona. Aber ansonsten ist Mr. Bad Guy sein einziges Soloalbum. Das hat er in München aufgenommen. Und er bedankt sich auf diesem Album einerseits bei Barbara Valentin for Big Tits and Misconduct und andererseits bei seinen drei Queen-Kollegen for Not Interfering, also dafür, dass sie ihn nicht stören. Das heißt, für das Album hat er ausschließlich deutsche Musiker eingesetzt und engagiert und hat auch das erste und einzige Mal in seinem Leben ein echtes klassisches Orchester engagiert für dieses Album. Natürlich ist die Musik von Freddie und Queen in München sehr lebendig. Also ich weiß nicht, denken Sie an den FC Bayern, der halt dann We Are The Champions, auch wenn das ein Song ist von vorher der Münchner Zeit, aber trotzdem sind Queen sehr, sehr präsent in der Bevölkerung, bei der sich ja Queen auch explizit bedankt auf dem Game-Album Special Thanks to the People of Munich. Also das steht heute noch auf dem Albumcover.
Mercury in München, seine besten Jahre. So heißt das Buch von Nicola Bardola. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
Und später in der Sendung noch mehr zu Freddie Mercury, der heute vor 30 Jahren gestorben ist.